Wir hatten gerade Vatertag, Muttertag, ist ja eigentlich wunderschön, ja. Auch heute offiziell den Muttertag zu feiern, vor kurzem den Vatertag gefeiert zu haben. Und ich habe an so viele Männer denken müssen bei der Predigtvorbereitung, die unterschiedliche Väter haben. Bei manchen Männern kenne ich die Väter und kann sagen, ey, super. Die haben einen super Papa gehabt, oder Frauen, die haben einen super Papa gehabt, und weil die einen super Papa gehabt haben, deswegen sieht man Dinge in ihrem Leben, die sich gut entwickelt haben, die sich stark entwickelt haben, die vorbildlich sind. Und dann gibt es Menschen, die nicht so einen guten Papa gehabt haben, und man sieht so richtig so ein Handicap in ihrem Leben. Man sieht, dass sie in manchen Bereichen ihres Lebens einfach hinterherhinken. Ich kann mich in meiner Bibelschulklasse, als ich studiert habe, Theologie, um Pastor zu werden, war ich einer der wenigen in meiner Klasse, der später Pastor und Leiter in einer Gemeinde werden sollte, der sagen konnte, wenn ich auf meinen Vater zurückschaue, ist es eine positive Erfahrung. Also in meiner Klasse gab es lauter Männer, die waren eigentlich, was diesen Bereich angeht, sehr gehandicapt, sehr verletzt. Viele von ihnen sind auch innerhalb der ersten 1, 2 Jahre rausgeflogen aus dem Studium, aus der Ausbildung. Warum? Weil sie mit Männern nicht klargekommen sind. Sie hatten zum Beispiel ein Riesenproblem, Männer anzuerkennen oder männliche Autorität anzuerkennen, und sei es des Rektors oder des Lehrers. Sie sind quasi, sie konnten keine Anweisung annehmen. Sie konnten manchmal keine Anweisung folgen, wenn sie nicht in Kram gepasst haben. Sie hatten manchmal Schwierigkeiten, wenn der Lehrer ganz klar gesagt hat, was er wollte. Dann irgendwas in ihnen hat sich aufgebraust, irgendwas in ihnen erinnerte sie an ihre Vaterfigur, und das war in den Fällen sehr oft eine negative Vaterfigur, und sie sind explodiert vom Lehrer, und man hat sich nur gewundert, wow, der hat jetzt doch nichts Besonderes gesagt. Was ist denn da los? Warum reagieren die so? Und wenn man an einem Sonntag die Predigt wählt und sagt, man möchte über Gott, den Vater, sprechen, da gehen bei manchen Männern sowas von die Jalousien runter. Weil sie, wenn sie Gott und Vater hören, können sie damit nichts Positives verbinden, weil es ein verletzendes Bild ist. Die denken an den Vater, der sich vielleicht angeschrien hat oder sich vielleicht geprügelt hat oder der sich nicht interessiert hat, der sie ignoriert hat oder der sie nur als eine Arbeitskraft gesehen hat. Ich kann mich an einen Mann erinnern, der sagte, er war einer von mehreren Kindern, und die Eltern haben sie so gekriegt, wie das für die Ernte und so weiter passte, dass sie dann rechtzeitig groß genug sind, um auf dem Feld mitzuhelfen. Und er hat immer dieses Gefühl gehabt, er ist quasi da auf der Welt, um ja, eine Arbeitskraft zu sein für seine Familie. Das ist jetzt viel Negatives, was ich gesagt habe. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, sich mit Gott, dem Vater, zu beschäftigen, weil Gott ein Vater ist, ein liebevoller Vater ist, und es so wichtig ist, dass wir ihn entdecken, wie er ist. Und er ist so anders. Er ist so anders wie manche Väter, die Leute erlebt haben. Jeder von uns ist hier, weil er einen Vater und eine Mutter auf dieser Erde hat, zumindest biologisch. Und diese beiden Personen haben einen einzigartigen Platz in unserem Leben. Sie haben uns geprägt. Und niemand kann einen Vater oder eine Mutter ersetzen oder deren Platz einnehmen. Ich kenne Menschen, die haben einen Vater, der sich dann irgendwie nach der Scheidung völlig rausgezogen hat und sich auch nicht mehr besonders interessiert hat. Und trotzdem, wenn dieses Kind über den Vater spricht, der Vater hat einfach eine Rolle. Da kann egal wer kommen. Und egal wie gut sich um das Kind kümmern, es ist irgendwie so die Magie des Vaters, ja? Also Väter haben einen besonderen Platz im Leben der Menschen. Egal, ob sie gute Dinge oder schlechte getan haben, diese Verbindung, es gibt halt eben nur einen Vater, ja? Und aus dem Platz kann ihn keiner rausnehmen. Und doch unsere Eltern, sie haben uns geformt und unser Bild vom Vater und Mutter. Es ist so. Für manche von uns sind das sehr gute Bilder, aber nicht für alle. Manche wünschten sich, ihr Vater, ihre Mutter hätte mehr Liebe, mehr Verständnis, mehr Zeit, mehr Gefühle, mehr Herz gehabt. Manche wurden durch ihre Eltern stark gemacht, ermutigt. Andere wiederum nicht so sehr, wurden vielleicht von den Eltern entmutigt. Oder die Eltern spielten kaum eine Rolle, gingen arbeiten, hängten ihnen den Schlüssel um den Hals, dass wenn sie nach Hause kommen, sie sich was zu essen machen und den Fernseher einschalten, bis die Eltern irgendwann dann abends nach Hause kommen und den Fernseher betreuen und ihre Ruhe haben wollen, weil der Alltag so schwierig war. Das auch, kann auch eine Realität sein. Und jetzt in all dem sagt Gott über sich, dass er unser Vater sein will und dass wir seine geliebten Kinder seien. Und es fällt Menschen oft nicht leicht, das zu hören oder zu glauben, weil sie so ein negatives Elternbild haben. Und automatisch übertragen sie das auf Gott. Manche Menschen wollen mit Gott nichts am Hut zu tun haben, weil sie von ihm sich nicht vorstellen können, was Gutes zu erwarten. Zum Beispiel, oder es müssen ja auch nicht immer die Eltern sein, sondern manchmal Autoritätspersonen. Zum Beispiel erzählen mir Leute, ich hatte einen Pfarrer oder einen Priester, der hat mich am Ohr gezogen. Oder eine Nonne, die hat mich in der Schule geschlagen. Und dann sagen die, diese Person hatte so eine große Rolle in meinem Leben, Gott kann gar nicht gut sein. Weil wenn die behaupten, für Gott unterwegs zu sein, und ich erinnere mich aber, dass die mich geschlagen haben oder mir nicht zugehört haben oder mich nicht gefördert haben, dann übertragen die das automatisch auf Gott. Und sagen, Gott, der will doch nur mein Geld, meine Zeit, meine Arbeitskraft, was auch immer. Aber dieser liebevolle Gott, der von dir eigentlich sich einfach über dich freut, das ist für manche richtig, richtig schwierig. Und oft lehnen sie Gott ab oder gehen auf die ganz andere Richtung, leben vielleicht sogar gegen Gott, weil sie sagen, ich habe Negatives erlebt im Zusammenhang mit Gott. Wir haben einen anderen Vater im Himmel. Und den wollen wir entdecken, wie er tickt, wie er so drauf ist. Und lass uns von ihm lernen. Lass uns durch ihn verändert werden. Und ich glaube, wenn wir von Gott, von Jesus verändert werden, dann wird es unsere Rolle als Eltern verändern, wie wir drauf sind, wie wir als Männer, als Frauen sind. Und egal, ob du eines Tages selber Kinder hast oder haben wirst, oder ob du nie Kinder haben wirst und trotzdem wirst du Einfluss haben auf jüngere Menschen, vielleicht ein geistlicher Vater, vielleicht eine geistliche Mutter sein für andere. Und du kannst da was verändern, du kannst da was bewegen. Im 2. Korinther 6, Vers 18, die Seitenzahl habe ich euch rausgesucht, da spricht Gott, 2. Korinther 6, 18, schon im Alten Testament, also sehr, sehr, sehr alt, diese Worte von Gott. Und ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. Ich will euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Auch finde ich interessant, ungefähr vor 3.000, 4.000 Jahren, Frau und Mann werden auf gleicher Ebene genannt. Weiß nicht, ob euch das überhaupt auffällt. Vor 3.000, 4.000 Jahren, dass Gott sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Da adelt Gott die Menschen. Zur selben Zeit, die anderen Völker hatten ihre Riten, ihre Mythen, wie die Welt entstanden ist. Und bei den meisten Völkern dieser Erde war das so, dass Gott oben im Himmel sitzt und großen Hunger hat. Deswegen erschafft er sich die Menschen, damit sie für ihn buckeln, damit sie für ihn arbeiten und damit er nicht verhungert. Quasi so, die Menschen sind die Sklaven Gottes, damit er genug hat. Und abends mal verlangt er ein Menschenopfer und abends mal verlangt er ein Rauchopfer. Und die Menschen sind quasi die Sklaven dieses großen Chefs Gott. Und zur selben Zeit schreibt Gott an die Israeliten, ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und ihr sollt meine Töchter sein. Finde ich Hammer in der damaligen Zeit und für heute genauso. Im Galaterbrief, interessant, diese Briefe, die sind eigentlich direkt hintereinander geordnet, Korinther und dann gleich Galater. Galater 4, Vers 6 steht, ein paar Seiten nur weiter, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Interessant, Gott wollte keine Sklaven. Egal wie viel du für Gott machen kannst in deinem Leben, dazu bist du nicht geschaffen. Du bist nicht geschaffen, aktiv für Gott zu sein. Du bist dazu geschaffen, sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter zu sein. Damit er mit dir in Urlaub fährt, ja? Wenn man das in dem Bild nimmt. Damit du dich bei ihm einkuschelst. Ich habe Kinder und dadurch lerne ich das, ja? Dass die manchmal einfach nur kommen und sagen, kuscheln. Ja? Die wollen einfach nur kuscheln. Die wollen in dem Moment nicht mein Geld, nicht mein Essen. Die wollen einfach nur kuscheln. Die wollen einfach nur beim Papa sein. Und wenn sie zu wenig beim Papa hatten, die Zeit, dann fehlt ihnen irgendetwas. Dann entfremdet man sich. Und dann kommen sie wieder zurück und wollen beim Papa sein oder bei Mama. So wichtig. Jeden Abend wollen Kinder das eigentlich, wenn sie gesund sind. Die Zeit mit den Eltern haben, alleine, weg von den anderen Geschwistern. Und Gott sagt, hey, ich will diese Beziehung. Das ist so meine Vorstellung. Gott zu den Menschen. Er will, dass wir bei ihm sind. Dass wir uns mal bei ihm hinsetzen. Uns mal bei ihm einkuscheln. Das sind Bilder, die sind gut. Väter können das verstehen, weil sie das regelmäßig erleben. Und Teenager finden das vielleicht zwischendrin mal peinlich, aber es ist was Gutes. David hat in schwierigen Zeiten seines Lebens, da heißt es, als ihm alles genommen wurde, da ging er und stärkte sich in seinem Herrn. Ich glaube auch, dass es sowas war, er ging zum Vater und lehnte sich in dessen Arm, hielt sich an Gott fest. Vielleicht hat jemand so seine Eltern erlebt. Ja, als Eltern, die vieles von einem fordern, die vieles von einem haben wollen, aber vielleicht auch genau anders. Eltern, die einen erstmal beschenken, unterstützen, stützen. Gott hat uns geschaffen, um Freude an uns zu haben. Gott hat dich geschaffen, um Spaß an dir zu haben, Freude an dir zu haben, zuzugucken, wie du läufst und hinfällst und läufst und hinfällst, wie du isst, wo am Ende alles zugesaut ist, ja, und Gott guckt sich zu und denkt, naja, das kann man auch anders, sieht aber süß aus, ja. Und was Kinder sonst so machen. Es gibt schlechte Aussprüche von Menschen, wie zum Beispiel, Kinder kosten Geld, das sagt der Volksmund. Total krank eigentlich. Doch Gott ist ganz anders. Er hat uns dazu geschaffen, damit er sein Erbe, sein Besitz mit uns teilen kann. Überleg dir das mal. Gott ist radikal anders. Gott macht nicht dich, damit sein Acker besser bestellt ist, damit seine Arbeit besser aufgeteilt ist, damit sein Laden läuft. Gott sagt, ich möchte Leute beschenken. Ich möchte mein Erbe verteilen. Ich will erben. Im Volksmund sagt man, wo zu viele Erben sind, bleibt nichts mehr übrig. Ja? Erbgemeinschaft, oh, da denken alle, oh je, da gibt es ja nur Streit. Und Gott sagt, je mehr Erben, desto besser. Gott sagt, ich habe so viel, je mehr Erben, desto besser. Gott ist so anders, gell? Du bist von Gott zum Erben bestimmt. Gott will dich nicht enterben oder enteignen, er möchte dich beschenken und er möchte dein Leben reich machen. Er hat genug. Sei nicht geizig oder sei nicht schüchtern, wenn du Gott bittest, ja? Und doch haben viele Menschen in ihrem Leben diesen Vaterschmerz, haben viele Menschen in ihrem Leben diese negative Vatererinnerung. Weißt du, was das Problem ist? Das ist so ein Schmerz. Dieser Schmerz, der strahlt automatisch in die Beziehung, die wir haben, hinein. Wenn wir diesen Schmerz, diesen Vaterschmerz Gott nicht geben, wenn wir diesen Vaterschmerz nicht zu Gott bringen und ihn dort heilen lassen, wird dieser Schmerz, Vaterschmerz, automatisch in unsere Beziehung hineinstrahlen, welche Männer, welche Frauen wir sind. Und Gott sagt, hey, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Wer Gott noch nicht als seinen himmlischen Vater kennt und nennt, wer sich noch nicht als Gottes Kind sehen kann, der ist noch ein geistlicher Waise. Der ist ein Mensch, der quasi noch zu keinem Vater gehört. Er ist ein geistlicher Waise. So jemand lebt, als ob er keinen sicheren Ort hätte im Herzen des Vaters. Diesem jenen Menschen fehlt die Bestätigung, der Schutz, der Trost, das Dazugehören und die Nähe. Und dadurch fokussiert der Mensch dann auf sich selbst. Er vereinsamt. Manchmal isoliert er sich von anderen. Und er hat niemanden, von dem er geistlich etwas erben könnte. Und was passiert dann mit so einem Menschen? Er versucht, sich noch mehr zu beweisen, noch mehr zu streben, noch mehr zu wetteifern. und versucht sich alles hart zu verdienen im Leben. Das ist super, super anstrengend. Das führt zu Ängsten, zu Versagen, zu Furcht, Frust, Überforderung, Ausbrennen, Burnout. Ja, meine Güte, wenn du davon überzeugt bist. Ich wusste im Studium, selbst wenn ich das Studium schmeiße, kann ich nach Hause gehen zu meinen Eltern auf die Couch. Die werden das vielleicht nicht cool finden. Die werden das nicht super finden, dass ich mein Studium geschmissen habe. Aber ich wusste, zumindest kann ich bei denen auf die Couch. Und wenn irgendwas in meinem Leben kracht, weiß ich, da gibt es die Eltern, da kann ich zurückgehen und die werden mir zumindest mal die Tür aufmachen. Und mir zumindest zu essen geben. Und wie viel besser ist Gott? Und wenn du aber dieses Backup, diese Sicherheit, dieses doppelte Netz hast in deinem Leben, wenn du weißt, selbst wenn ich alles verliere, ist Gott der Vater da und er liebt mich und ich bin immer noch Erbe bei ihm, ist das nicht gut? Ist das nicht was Geniales? Wir wollen uns dieses aufbauen und jenes erreichen und das anstreben und das hinkriegen. Und letztendlich sagt Gott, hey, deine Identität ist nicht das, was du schaffst, was du machst, was du hinkriegst, sondern deine Identität ist, dass du mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter bist. Ich musste schmunzeln. In Paris, also eine sehr reiche Stadt, hat man eine Untersuchung gemacht über die letzten 200 Jahre über Besitz, über die mittlere Schicht, über die Oberschicht und die Unterschicht. Nämlich in Paris gab es vor den Weltkriegen gar keine Mittelschicht. Es gab nur die Superreichen und es gab die Superarmen und eigentlich keinen dazwischen. Und später, als dann Wirtschaftskrisen kamen und Kriege, hat sich das ein bisschen geändert. Irgendwann wurde sowas überhaupt wie Mittelschicht erfunden oder möglich gemacht. Was mich aber da interessierte, war, man hat herausgestellt, dass Menschen, die in ihrem Leben super fleißig waren und das Beste gemacht haben, was sie konnten in der Unterschicht, niemals die Chance hatten, an das Eigentum dran zu kommen, die Leute aus der Oberschicht hatten, nur aufgrund ihres Erbes. Versteht ihr das? Also wenn du einmal Erbe warst und dich jetzt nicht gerade hast enteignen lassen, dann ging es dir dein Leben lang immer besser als derjenige von der Unterschicht, der versuchte fleißig zu sein und morgens aufstand und zur Arbeit ging und alles richtig machte. Es gab einfach für den von unten keine Chance, irgendwie sich nach da oben zu bewegen. Das Erbe war so stark. Man hat gesagt, ich glaube, 87% vom Eigentum war vererbt. Und irgendwie da nur ein paar Prozent waren überhaupt bei der Unterschicht verteilt. Obwohl natürlich prozentual waren nur wenige Leute in der Oberschicht. Ja? Und Gott sagt in diesem Zusammenhang, hey, du bist mein Erbe. Hör doch bitte auf, dich abzumühen und zu glauben, du kannst irgendwie alles schaffen. Ich will dich beerben, ich will dich segnen, ich will dir mein Erbe geben. Ich will dir meine Identität geben. Bitte, bitte versuch nicht religiös zu sein. Religiös sind Menschen, die versuchen, durch gute Taten Gott zu gefallen oder Gott irgendwie zu beeindrucken. Wenn wir das machen, wenn wir versuchen, Gott zu beeindrucken oder wenn wir versuchen, durch unsere Leistung Gott zu gefallen, dann suchen wir uns den falschen Götzen. Was gibt es für falsche Götzen? Was gibt es für Götzen, Dinge, wo Leute sagen, da hole ich meine Identität her? Ideen, Arbeit könnte ein Götze sein. Karriere, der Fleiß, der Besitz, Sport, der eigene Körper. Familie manchmal, ja, vielleicht eher bei Frauen, dass sie sagen, oh, wenn ich meine Familie super hinkriege, dann ist das die Kraft meines Lebens und die Freude meines Lebens und das wird mich glücklich machen. Dinge, die uns versprechen, uns eine Identität zu geben. Und wir wissen aber, wenn du Leuten, die das so leben, genau das nimmst, dann fallen sie ein tiefes, tiefes Loch, richtig? Zum Beispiel ein Fußballer, der heute in der Fußball-WM das entscheidende WM-Tor schießt. Der ist ja wieder gegen Gott gefeiert. Jetzt stell dir mal vor, einen Monat später hat er eine Verletzung und er kann nie wieder Fußball spielen. In was für ein Loch muss der fallen? Niemand mehr interessiert sich für ihn. Ein Jahr später ist er nicht mehr auf dem Spielfeld. Seine Identität ist weg. Man erinnert ihn nur in irgendwelchen Geschichtsbüchern. Oder wenn man seinen Job verliert oder der Erfolg, ist die Frage, verliert man damit automatisch seine Identität? Ich wünsche euch, dass ihr nie an den Ort kommt, sondern dass ihr immer wisst, hey, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Was ist, wenn man im Alter die Gesundheit verliert und nicht mehr so kann, wie man gerne würde? Oder wenn Menschen in ihren 30er, 40ern Burnout erleben und dann die Leistungskraft verlieren und sagen, hey, ich kann nur noch 50% arbeiten und selbst da bin ich einfach ganz schnell ausgepustet, ich kann nicht mehr. Dazu wissen, hey, ich bin geliebtes Kind Gottes. Ein Mann erzählte mal, wie er seine Frau heiratete und dabei deren Vater versprach, gut für dessen Tochter zu sorgen. Doch nach nur 3 Jahren Ehe, egal wie hart er es versuchte, konnte er sie einfach nicht so lieben, wie sie es verdient hätte. Also er merkte, er hat eine wundervolle Frau bekommen, es wäre toll, wenn er sie lieben könnte, aber er merkte auch, er kommt aus einer Familie, wo Liebe einfach nicht geteilt wurde. Und er merkte immer wieder, wie sie ihm spiegelte, hey, warum liebst du mich nicht? Warum beschenkst du mich nicht mit Liebe? Warum schaffst du es nicht auszudrücken? Er merkte einfach, da ist was nicht da. Er merkte, er benötigte die Liebe, die er selbst nicht erlebt hatte. Er überlegte, wie soll ich nur meine Frau und später vielleicht auch unsere Kinder lieben, wenn ich noch nicht einmal mich selbst liebe, noch wüsste, was wahre Liebe ist. Das ist natürlich super herausfordernd, ne? Wenn Menschen selber Liebe nicht erlebt haben, nicht an den Punkt gekommen sind, dass sie wissen, sie sind geliebt, wenn sie sich nicht selber lieben, das ist wie so ein Liebestank. Und dann kommen in diesen Liebestank, der sowieso nicht so voll ist, noch lauter Röhrchen. Das eine Röhrchen heißt vielleicht Ehefrau, das nächste Röhrchen heißt Kind, noch ein Kind, vielleicht noch ein Kind und alle saugen in diesem Liebestank. Und du denkst so, hallo, ich bin ja selber im Minus, wie soll das gehen? Das ist anstrengend. Hey, ich will ja Hoffnung machen. Wir glauben an einen Gott der Hoffnung. Wir glauben an einen Gott, der das verändern kann. Wir glauben an einen Gott, der Menschen da ganz anders führen kann. Ich kenne Menschen, die sind ohne eine besondere Vaterfigur aufgewachsen oder vielleicht sogar mit einer sehr schlechten Vaterfigur. Und diese Menschen haben Gott kennengelernt und diese Menschen haben auch Menschen kennengelernt, die an Gott glaubten und Väter in ihrem Leben geworden sind, geistliche Väter. Und die ihnen geholfen haben, das zu lernen, die mit guten Beispielen in ihrem Leben hineingewirkt haben. Und diese Menschen haben sich, sie waren zwar verzögert in ihrer Entwicklung, aber sie haben sich spät entwickelt. Und sie haben gelernt, wie man liebevoll mit anderen umgeht. Sie haben gelernt, wie man Liebe seinem Partner zeigt, wie man es den Kindern zeigt. Wir glauben an einen Gott der Hoffnung, der die Menschen das so, so verändern kann. Ich kann mich erinnern an einen Freund, der wollte Kinder und dann hat er zusammen mit seiner Frau Kinder aus Rumänien adoptiert. Und das war schwierig, weil sie haben diese Kinder im Alter von 4 und 6 Jahren bekommen, wo schon ganz, ganz viel gelaufen war bei den Kindern und wo sie sehr, sehr schlecht behandelt wurden in einem Waisenheim. Das wäre makaber, das zu beschreiben, wie mit ihnen umgegangen wurde. Ja? So würden wir unsere Rassenhunde nicht behandeln. Und diese Kinder kamen dann und sie haben versucht, so viel Liebe in sie reinzustecken, wie es nur irgendwie ging. Aber es wurde auch so viel vermurkst bei diesen Kindern. Und er hat eigentlich, diese Kinder haben selber irgendwann Kinder bekommen. Und er sagt, er hat sein ganzes Leben so viel Liebe in diese Kinder getankt. Und sie sind nicht so geworden, wie man das gerne hätte, nach außen. Aber er sagte, hey, was wäre mit diesen Kindern, aus diesen Kindern geworden, hätten wir sie in diesem Heim gelassen. Weißt du, es ist nicht ideal geworden. Ne? Es ist nicht irgendwie wow geworden. Die sind nicht total sozial geworden. Und als sie selber Kinder bekommen haben, wussten sie gar nichts mit den Kindern anzufangen. Weil sie das selber in ihrer frühkindlichen Phase nicht erlebt haben. Da ist schon vieles gelaufen gewesen. Aber es war seine riesen Lebensaufgabe, seine Liebe, seine Geduld in diese Kinder reinzupumpen. Und die haben es wirklich denen schwer gemacht. Aber er hat es gemacht und ich glaube, er konnte es nur machen, weil Gott ihm immer wieder Kraft gegeben hat, immer wieder Liebe gegeben hat für diese Kinder. Und auch wenn regelmäßig beim Sohn die Polizei vorfuhr und er nicht genau wusste, warum diesmal schon wieder. Ja? Hey, ich glaube, er hat genau das Richtige gemacht in seinem Leben. Liebe reinzupumpen und den Kindern ein guter Vater zu sein, obwohl die das selber nicht erlebt haben von ihren eigenen Eltern. Im Epheser 1, Vers 5, dort steht, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Das bedeutet, bevor die Erde geschaffen war, bevor Gott das Licht angeklipst hat, bevor es den Dinosaurier gab, hat Gott beschlossen, dass er Söhne und Töchter haben möchte. Und dass er diesen beschenken will. Egal, was die Leute machen, egal, wie sie sich anstellen, egal, was sie alles verbocken, Gott hat sich dazu entschlossen, Söhne und Töchter zu haben. Und egal, was uns im Menschen, im Leben Angst zu machen scheint, es gibt Situationen, die uns überfordern. Vielleicht liegt am Montag die Kündigung von einem Job, den wir über Jahrzehnte hatten, und auf einmal bricht die Welt zusammen. Und dann zu wissen, hey, ich habe einen Papa im Himmel, der geht für mich und macht diese schwierige Tür auf. Der kümmert sich darum. Der ist größer als diese Probleme. Bevor diese Welt angefangen hat, hat er mich schon zum Sohn und Tochter bestimmt. Das verändert das. Dann sind die Schwierigkeiten auf einmal gar nicht so riesig. Und wir wissen, Papa hat einen Plan. Meine Kinder, die glauben tatsächlich, dass immer noch, also es wird sich wahrscheinlich verändern, aber noch glauben sie, dass ich alles machen kann, dass ich alles lösen kann. Dass es nichts Unmögliches gibt. Papa regelt's. Ne? Ich habe sogar an der Tür so ein Schild. Papa regelt's. Und ich glaube, meine Kinder, die glauben das noch. Ja? Irgendwann in den Teenagerjahren werde ich ihnen die Wahrheit erzählen müssen. Ja? Aber ich werde ihnen erzählen, du, Papa regelt's nicht, aber es gibt einen Vater im Himmel. Spätestens der regelt's. Und ich bin von ihm abhängig. Was dir immer wieder im Leben Angst zu machen scheint, hey, schick den großen Papa an die Tür. Der regelt das, ja. Der öffnet die Tür. Gott ist unser Vater und sein Entschluss dazu war unabhängig von unserer Leistung. Das ist unsere Identität als Kinder. Im Römer 5, Vers 8 steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann er jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Das bedeutet, Gott hat sich für dich entschieden, als du noch pleite warst, ja? Als du noch verschuldet warst, als du noch aussichtslos warst, als diese Kinder noch in diesem Waisenheim völlig vernachlässigt, in ihrer frühkindlichen Entwicklung völlig kaputt gemacht waren. Ja? Hat Gott gesagt, ja, genau die will ich. Ja, genau die. Als wir noch Gottes Feinde waren, sagt es der Hebräerbrief, hat sich Gott für uns entschieden. Hey, das muss doch Liebe sein, oder? Du gehst quasi in so ein Tierheim, ja, und siehst den allerschwierigsten Hund, der überhaupt nicht hört, der jeden beißt, der total verlaust ist und sagst, das wird mein Nächster. Ja, vielleicht können wir mit dem Bild was anfangen, verstehst du? Und alle sagen, oh ja, nehmen Sie den bloß mit. Wir sind froh, dass der hier weg ist. Hey, das sagt der Hebräerbrief. Als wir noch Gottes Feinde waren, hat er sich für uns entschieden. Das ist deine Identität. Ist nicht, wer du bist. Du bist eben der Hund so und so. Ne? Sondern nee, du bist der Sohn von dem Papa. Der hat dich genommen. Der hat sich für dich entschieden. Der hat dich geliebt. Deswegen, ihr Männer, eure Karriere, euer Waschbrettbauch oder andere Bauch, deine Studienabschlüsse, das alles gilt nichts vor Gott. Wisst ihr, es hilft auch nicht dabei, vor dem Schöpfer des Universums zu bestehen. Wir werden nicht Gott unser Resümee hinhalten können eines Tages. Oder ihr lieben Frauen, hört ihr jetzt zu? Deine schönen Kleider, deine äußere Schönheit, deine Emotionen, deine Perfektion. I'm sorry, sie werden Gott nicht beeindrucken. Du kannst dich vor Gott nicht schön machen. Du bist vor Gott wunderschön, weil er dich ausgesucht hat, weil er dich auserwählt hat. Ich kenne meine Kinder, wenn sie nicht ausgeschlafen sind, bevor sie geschminkt sind und so weiter. Ne? Und ich liebe sie, auch wenn sie manchmal in ganz anderen Aggregatzuständen sind. Ja? Ein Vater liebt seine Kinder, egal wie sie gerade, welchen Zustand sie sich gerade befinden. Und Gott ist so viel besser, so ein viel besserer Vater. Wir können Gott nur beeindrucken, indem wir seinen Sohn Jesus wählen, uns für ihn entscheiden, ihn lieben, Das allein beeindruckt den Vater. Der Vater sagt, ich habe meinen Sohn und mein Sohn hat sich für eine Braut entschieden. Vielleicht für uns Männer ein bisschen schwierig, das Bild, die Braut zu sein, aber steigt nicht aus. Männer und Frauen, Menschen, die an Gott glauben, nennt die Bibel die Gemeinde, nennen sie die Braut Christi. Und Jesus, ich glaube, Jesus ist auch nicht nur Mann, versteht ihr? Also ich glaube, dass er viel mehr ist. Ich glaube, dass auch ein Mann sich mit Jesus identifizieren kann als sein Herrn, obwohl es auch ein Mann ist. Und dass auch eine Frau vieles in Jesus wiederfindet, ja, obwohl er keine Frau ist. Aber wir sind die Menschen, die Braut, wo Jesus sagt, ich komme und will diese Braut heiraten. Und nur deswegen sagt der Vater, hey, ich habe dich lieb und ich nehme dich an oder du kannst von mir bestehen, weil mein Sohn hat sich für dich entschieden. Reingeheiratet, ja. Ich habe einen super Schwiegervater. Ich habe auch eine super Schwiegermutter. Die hätte ich niemals gehabt ohne meine Frau, ja. Deswegen. Aber auf dem Umwege bin ich Teil ihrer Familie geworden. Und mein Schwiegervater sagt auch zu mir Sohn, ja. Und meine Schwiegermutter sagt auch zu mir Sohn. Und ich fühle mich eigentlich auch als ihr Sohn. Aber ich wäre niemals in diese tolle Familie reingekommen, ohne dass ich meine Frau geheiratet hätte. Und so ist Gott der Vater. Göttliche Perfektion und Wunderbares gewohnt vom Sohn, hat nämlich nie gesündigt. Und der einzige Grund, warum wir überhaupt irgendwie von Gott dem Vater bestehen können, ist, dass wir über Jesus in diese Familie adoptiert wurden. Per Adoption. Das gibt uns den Status. Genau, die Bibel sagt, wir sind, ja, wir sind die Braut Christi. Wisst ihr, Gott ist so anders, vielleicht anders wie unsere Eltern. Er liebt uns einfach als seine Kinder. Wir wiederum haben die Aufgabe, jetzt wird es schwierig, auch unsere Eltern zu lieben, egal was sie getan oder verpasst haben zu tun. Das ist der Umkehrschluss. Na? Gott liebt uns ohne Bedingung als seine Kinder und nimmt uns an. Das bedeutet aber auch wiederum, dass wir unsere Eltern lieben und annehmen sollen, trotz der Macken, die sie hatten. Früher habe ich ganz viele Macken bei meinen Eltern gesehen. Jetzt habe ich selber Kinder. Und denke nur, wie haben es meine Eltern so gut hingekriegt, ja? Ich weiß nicht, ob jemand schon diesen Aha-Effekt hatte. Ich dachte mir immer, ey, wenn ich mal erwachsen bin, ja, dann werde ich das alles viel besser machen. Und dann denke ich mittlerweile, ey, wie haben die uns drei Kinder überlebt? Das ist mir ein Geheimnis. Und ich frage mich, wie ich das so hinkriegen soll. Zum Schluss ein Mann, ein Buchautor, interviewte seinen Vater. Und sein Vater war jetzt nicht so der Spitzenvater. Der war manchmal gewaltsam, hatte Probleme mit dem Alkohol und, und. Interessant war, er wiederum hatte einen Vater, der war ein noch schlechterer Vater. Hatte massive Probleme mit Alkohol und war massiv gewaltsam. Und eines Tages gab es die Situation, der eine Sohn ist zwei, der Vater ist im Haus, alle schlafen und nachts stürmt der Opa quasi ins Haus, besoffen und fängt an zu randalieren und alles zu machen. Ja? Und der Vater geht hin, nimmt ihn in den Arm, bringt ihn ins Auto und fährt ihn nach Hause und legt ihn ins Bett. Und dann, so im Gespräch, fragt dann der Jüngste später, Jahre später, ja, sagt er, du kannst dich erinnern an die Situation, ja, ich kann mich erinnern. Sagt er, du. Als der Alte ins Haus stürmte, mitten in der Nacht und uns alle weckte und bedrohte und randalierte, warum hast du den nicht einfach ausgenockt? So hatten die so ihre Sprache unter sich, ne? Und er sagt, du, wie war seine Antwort? Nein, weil er einfach mein Vater war und ich ihn trotz allem liebte. Nicht stark, ne? Er sagt, hey, ich konnte nicht einfach eine geben, weil er war betrunken, der wäre wahrscheinlich sofort eingeschlafen. Ja? Sondern ich habe ihn in den Arm genommen, ich habe ihn nach Hause gefahren, mich um ihn gekümmert und sagt, hey, das ist mein Vater. Ja? Und ich denke, hey, das ist von Gott her gedacht wie ein Kreislauf, ja? Dass wir gute Kinder und Töchter und Söhne sind, gleichzeitig aber die Liebe, die Gott uns gibt, uns verändert und uns versuchen verändert, dass wir auch andere Söhne von Töchter von unseren Eltern werden, ja? Und denen eine Liebe entgegen zeigen, die sie uns gar nicht vielleicht gegeben haben, aber die vielleicht besser ist als diese Liebe und auch gute Töchter und ja, Väter sind. Deswegen frag dich heute, und auch die Leute, die den Podcast hören. Wem muss ich vergeben? Welche schlechten Erinnerungen muss ich loslassen? Weil ich glaube, genau darum geht es im Leben mit Gott. Schlechtes loszulassen, Vergebung auszusprechen, Menschen aus dem Gefängnis der Schuld zu entlassen. Und Menschen loszulassen und aus ihrer Schuld zu entlassen, das ist ein Wunder, das wir aber machen können, solange wir leben. Und ich würde gerne mit uns in diese Richtung beten. Und ja, du darfst auch gerne Gott danken, dass du nicht nur deine irdische Familie hast, sondern dass du auch von Gott, wenn du dich für Jesus entschieden hast, automatisch in diese Familie Gottes adoptiert bist. Ja, und Gott das schon wollte. Er wollte dich noch bevor du in deiner Mutter irgendwo angesiedelt wurdest. Schon da hat Gott zu dir gesagt oder über dich gesagt, ich will dich. Ich brauche dich. Ich entscheide mich für dich. Ich möchte dich zu meinem Erben machen. Amen.